Hallo und herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo, heute nicht Lea, sondern hallo Anna.
Hallo Mama.
Schön, dass du bei mir bist. Das ist nämlich so, dass Lea leider verhindert ist. Sie, genauer gesagt, ihre Familie liegt krank da nieder und schon lange. Und dann haben wir beschlossen, wir haben ja schon mal das Vergnügen gehabt. Ich glaube, Pfingstfolge 2022.
Ja.
Alle halbe Jahre mal hier im Podcast zu sein, ist auch nicht schlecht. Schön, dass du da bist. Wir nehmen jetzt zusammen den ersten Sonntag nach Epiphanias auf, den ersten Sonntag im neuen Jahr, den wir als Predigt-Buddies, den Lea und ich als Predigt-Buddies geplant hatten. Wir hoffen, dass ihr, die ihr uns zuhört, die Jahreslosungsfolge gehört habt, die wir ja schon vor Weihnachten veröffentlicht haben. Wenn nicht, dann hört sie euch gerne nochmal an. Heute, also erster Sonntag nach Epiphanias, der 8. Januar ist das. Und der Wochenspruch, der über der Woche liegt, die dann beginnt, lautet: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14. Ich bin sehr gespannt, denn der Predigttext steht heute im Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 29 bis 34. Anna, du liest ihn uns. Sag doch bitte, nach welcher Übersetzung du liest, und dann lauschen wir deiner Stimme.
Ja, also ich habe mich für die neue Genfer Übersetzung entschieden und ich würde jetzt einfach mal direkt vorlesen.
Super Idee.
Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht, aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufte mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes: Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht. Aber der, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt: Der, auf den du den Geist Gottes herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Da habe ich nun mit eigenen Augen gesehen und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist.
Amen. Jetzt hatten wir hier gerade einen Ton, den muss ich mal wegmachen. Nicht gut vorbereitet, Frau Bär Senior. So, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in den Prolog oder in die ersten Verse nach dem Prolog des Johannesevangeliums. Das Johannesevangelium ist ja wirklich ein sehr spezielles Evangelium. Das ist über viele Jahre entstanden. Das hat eine lange Entwicklungszeit hinter sich, bevor es dann in der Form ist, wie wir es heute vorliegen haben. Und, das möchte ich nicht verschweigen, es ist durchaus auch ein problematisches Evangelium, denn es ist für Jahrhunderte Antisemitismus zumindest Inspiration in manchen Kreisen gewesen. Soweit würde ich schon gehen, das sozusagen. Aber es ist auch ein sehr wertvolles Evangelium, denn es ist der Versuch, mit dem Verstand, mit philosophischer Weisheit, das Wunder der Menschwerdung Gottes zu erklären und vor allem das Wunder der Liebe Gottes zu den Menschen zu erklären. Und das ist ja die große Frage, die uns bis heute immer wieder begegnet: Wer ist dieser Jesus eigentlich? Und das scheint auch hier so zu sein. Wir haben in diesen ersten Versen bereits die große Frage: Wer ist Jesus? Dem Text vorangeht die Frage oder eine Auseinandersetzung oder ein Gespräch, vielleicht war es nur ein Dialog zwischen den Pharisäern und Johannes. Da wird Johannes gefragt: Warum taufst du überhaupt, wenn du weder der Christus bist, noch Elia oder der erwartete Prophet? Und darauf antwortet Johannes: Ich taufe nur mit Wasser. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr noch nicht kennt. Er kommt nach mir. Ich bin nicht einmal wert, die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Also irgendwie geht es um die Frage: Wer ist dieser Jesus und was machst du da eigentlich mit der Taufe an Johannes? Und Johannes sagt: Ich habe hier jemanden groß zu machen, von dem ihr noch nicht wisst. Interessant, im Johannes 1, Vers 15 steht der gleiche Vers, der auch in unserem Predigttext in Vers 30 nämlich steht: Diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der mir immer schon voraus ist, denn lange vor mir war er schon da. Wortgetreu, derselbe Vers. Es geht also um jemanden, den man nicht gut erklären kann, den man eigentlich nur erleben kann. Johannes versucht es trotzdem. Muss man noch was wissen? Vielleicht ganz kurz zu den Besonderheiten, zu den Adressaten. Also sehr wahrscheinlich oder mit höchster Wahrscheinlichkeit ist das Johannesevangelium in eine heidenchristliche Gemeinde geschrieben. Also Menschen, die nicht jüdischen Ursprungs sind. Das erkennt man daran, dass jüdische Bräuche für den Leser immer wieder erläutert und erklärt werden. Und das meinte ich, wenn ich sage, das ist so ein bisschen problematisch, das Johannesevangelium, weil es eben als Blaupause dienen konnte für antisemitistische Übergriffe und antisemitisches Denken. Denn das gespannte Verhältnis zwischen Juden und Samaritanern ist wirklich deutlich und eben auch die Rolle der Juden, die vermeintliche Rolle der Juden bei der Kreuzigung Jesu, die Kreuzigung eine römische Strafe, aber die Rolle der Juden wird doch im Johannesevangelium überbetont. So viel vorab. Unsere erste Frage in diesem Podcast lautet ja immer: Wo dockst du an? Als du das gelesen hast, Anna, diesen Text, den man jetzt ja jetzt auch irgendwie nicht jeden Tag liest, was war so dein erster Impuls? Wo sind deine Augen hängen geblieben?
Ja, gute Frage. Also beim ersten Mal lesen hat mich nicht so richtig irgendwas angesprochen.
Verstehe
Ich habe
ich.
es erstmal gelesen und dachte so, was können wir da jetzt wohl besprechen? Aber dann habe ich es mir natürlich noch mehrmals durchgelesen. Ich habe es mir auch vorlesen lassen und dann bin ich hängen geblieben an der Stelle Vers 30. Nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Also so ein bisschen diese Antithese, nach mir kommt einer, der war schon vor mir da. Und da habe ich irgendwie daran gedacht, oder das hat mich nochmal so ein bisschen, ja, angestoßen, sag ich mal, weil ich oft irgendwie denke, ich muss Dinge alleine machen, Schritte alleine gehen, oder dass irgendwie erst was passieren muss, damit Gott irgendwie da ist und was macht. Aber so dieses Gott ist sozusagen schon vor mir da gewesen und er ist schon in der Zukunft und der Gegenwart und der Vergangenheit. Das hat mich da irgendwie so angestoßen, dass halt auch Jesus hier so diese Rolle einnimmt. Er kommt jetzt gerade, aber er war auch schon längst da. Also wir müssen sozusagen eigentlich gar nicht auf ihn warten, sondern er war schon da. Das ist so das, wo ich angestoßen bin. Und trotzdem hat er sozusagen, also tritt er auch immer wieder in Erscheinung. Also er macht sich auch die Mühe, wieder aufzutauchen, auch wenn er eigentlich schon längst da ist. Ja.
Ja, cool. Ja, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das ist ja so Teil des Glaubensbekenntnisses, jedenfalls nicht des apostolischen, aber schon des Glaubensbekenntnisses. Starkes Bild, das stimmt. Das ist mir so gar nicht aufgefallen. Ja, cool, vielen Dank. Ich bin hängen geblieben bei 31, ja. Ich wusste nicht, wer er ist. Also ich habe hier Basisbibel vorliegen. Aber da sagt Johannes auch, ich wusste nicht, wer er ist. Aber damit er dem Volk Israel bekannt wird, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Das ist ja sozusagen diese Antwort, also eigentlich ein Teil der Antwort oder ein Teil des Bekenntnisses von Johannes, wer eigentlich dieser Jesus ist, der ja hier zum ersten Mal wirklich auftaucht im Johannesevangelium. Man setzt ja voraus, dass also die Taufe ist bereits geschehen, also irgendwie sind Johannes und Jesus sich schon begegnet. Also das ist halt vorausgesetzt, aber Johannes erklärt jetzt hier nochmal, der ist da, damit, oder ich bin dafür da, damit der, den ich hier getauft habe, in Israel bekannt wird. Also die Taufe ist ja irgendwie so ein Ritual, um Schuld und Sünde abzuwaschen. Und das ist ja auch das, was er in 29 schon sagt. Seht doch, das ist das Lamm Gottes, es nimmt die Sünde dieser Welt weg. Und das ist was, was wir, glaube ich, versuchen müssen zu verstehen. Was ist die Sünde dieser Welt? Und was heißt es, er nimmt sie weg? Ich glaube, schöner ist es bei Luther übersetzt, er trägt sie. Wie steht es nochmal bei der Neuen Genfer?
Da steht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt.
Ja, wegnimmt auch. Interessant, weil das Opferlamm, das ist ja, also später wird Jesus ja, zumindest nach den synoptischen Evangelien, bei Johannes ist es nicht ganz so eindeutig, wird Jesus ja zur Zeit des Passafestes gefangen genommen und dann auch gekreuzigt. Und das Passa ist ja, hat ja als Mittelpunkt sozusagen dieses Lamm, aber dieses Lamm ist eben anders als man es aus anderen Opferritualen kennt, eben kein Sühnopfer, sondern es ist ein Gemeinschaftsopfer. Es stiftet Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft untereinander. Wir uns erinnern an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, nachzulesen in Exodus, also im zweiten Buch Mose, dann ist es ja deutlich, dass die Lämmer die Familien zusammenführen und auch die zusammen, also auch die mit in die Familie hineingehören, die sich vielleicht ein eigenes Lamm gar nicht leisten können. Also das stiftet tatsächlich Gemeinschaft, dieses Lamm. Und es sorgt für Leben, denn das Blut des Lammes an die Türen und Pfosten gestrichen, das sorgt dafür, dass der Engel Gottes, der Todesengel, an den Häusern vorübergeht. Ganz spannend. Und trotzdem erzählt Johannes hier von dem Opferlamm. Und ich meine, bei Luther steht, dass die Sünde der Welt trägt, also nicht hinwegnimmt, sondern trägt. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, weil das eine wegnehmen heißt ja, es gibt keine Sünde mehr. Und tragen heißt aus meiner Sicht, die Sünde ist da, aber sie wird sozusagen geschultert von jemand anderen, also nicht von mir selbst. Und die Sünde, das habe ich in meinem homiletischen Monatsheft gelesen, fand ich total stark. Die Sünde ist die Gottesferne, also von Gott entfernt zu sein. Also Jesus trägt sozusagen diese Distanz zwischen Mensch und Gott, sorgt dafür, dass Gott und Mensch nicht mehr fremd sind, sondern Familie werden. Und das war für mich so der Punkt, wo ich dachte, boah, das ist wirklich spannend. Und es geht ja tatsächlich in diesem Text um zwei große Punkte. Einmal um das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und dann um Gottes Sohn. Das ist ja in 32, dass Johannes es sagt. Dieser ist Gottes Sohn, also da, wo die Taube herabkommt und bleibt, der ist der von Gott Gewählte, der Gottes Sohn. Und da gibt es ja so hin und her Ideen, die ich auch alle zum Teil nachvollziehbar finde. Hat Gott Jesus adoptiert oder war Jesus immer schon Gott? Und da ist ja ganz eindeutig in 30, er war schon vorher da und ist jetzt da und wird auch in Zukunft bleiben. Also es sind so meine Sachen, wo ich so angedockt bin erstmal und erstmal dachte, das ist total interessant. Und die Tatsache, dass Johannes mit Wasser tauft, um Jesus bekannt zu machen. Und wir taufen ja auch mit Wasser. Mhm. Und das finde ich irgendwie einen spannenden Gedanken.
Ja, das ist vielleicht auch das ist ja unser Verständnis von Taufe, dass Taufe ja nicht heilsbringend ist, mhm. weil wir halt nur mit Wasser taufen.
Mhm, genau.
Wir sind ja nicht Gott, wir können keine Sünden vergeben, wir können den Menschen keine Vergebung bringen in dem Sinne, wie Gott sie bringen kann sozusagen. Wir können sie nicht erlösen sozusagen.
Wir können sie
nicht
erlösen, genau.
Genau, das, also Vergebung können wir natürlich geben.
So, aber, sollen wir sogar, ne?
Ja, genau.
Sagt ja, wem mir die Sünden behaltet, dem bleiben sie behalten.
Richtig, ja. Richtig. Mhm. Nee, wir können aber keine Erlösung bringen.
So. Ja, genau.
Mhm. Und das kann halt wirklich nur Gott und Gottes Geist. Und das ist vielleicht ja auch so dieses, also dass Johannes sich da ja auch klar von distanziert. Er ist halt nur Mensch und ja, verkündet Gottes Wort, tauft in seinem Namen, aber kann letztendlich nicht... ist nicht heilsbringend, sondern das ist dann wirklich nur Gott.
Mhm.
Und da ist Jesus sozusagen der Vertreter auf Erden sozusagen. Mhm. Ja.
Ich finde das ja total interessant, gerade weil es gibt ja Kreise, in denen die Geisttaufe so überbetont wird. Mhm. Und wenn ich diesen Text ja richtig verstehe, dann ist es nur Jesus, der mit dem Geist tauft.
Mhm.
Das heißt, ich als Mensch kann das gar nicht machen. Ich als Mensch kann sozusagen diesen rituellen Schritt vollziehen mit Wasser, das Abwaschen der Sünde zu symbolisieren, das macht ja Johannes auch. Aber ich kann eben nicht sagen, ich taufe dich jetzt mit dem Heiligen Geist. Das ist halt wirklich Entscheidung Gottes. Und das ist für mich hier nochmal total heilsam gewesen, es zu lesen. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Von ihm kommt der Heilige Geist, von keinem Menschen. Und immer wenn Menschen dann anfangen, so mit dem Heiligen Geist rumzumachen und so zu erzählen, dies und das und jenes muss, damit du und so, da bin ich sowieso skeptisch. Und ich glaube, dass was wir wirklich tun können und sollen, und deswegen ist auch die Taufe für mich schon nicht heilsnotwendig, aber heilig,
mhm.
weil es eben deutlich macht, hier dieses Symbol, diese Gottesdistanz, diese Ferne, wirklich aufzuheben durch die Taufe, durch dieses Abwaschen der Sünde, Abwaschen der Gottesdistanz. Wir haben das ja immer wieder, also bist getauft und trotzdem kommst du immer wieder in Situationen, wo Gott weit weg ist, so, ne? Und ich mich erinnern, also ich kann das für mich nur sagen, muss mich dann erinnern lassen, da ist noch was. Da ist ja noch Gott, dem ich eigentlich vertraue, der mein Leben ja durch und durch kennt, der mich mit meinen ganzen dunklen Seiten auch kennt und trotzdem oder erst recht liebt. Also es war für mich jetzt super spannend und auch in der Vorbereitung habe ich so wahrgenommen, dass dieser Sonntag eigentlich, der erste Sonntag nach Epiphanias, der 8. Januar im kommenden Jahr, dass der ein Tauferinnerungssonntag ist. Und das ist auch eigentlich total schön, wenn man sagt, nach der Jahreslosung, nachdem man die besprochen hat, du bist ein Gott, der mich sieht, dann sich zu erinnern, dieser Gott, der mich sieht, mit dem bin ich verbunden, durch die Taufe wird es sichtbar.
Mhm.
Irgendwie ist es eine tolle Sache, finde ich, ne?
Ja.
Ja, also wenn ich, was denkst du so, wenn du so überlegst, du müsstest, also hast du jetzt schon doch auch schon mal gepredigt, auch hier bei uns ja gepredigt, ich glaube, ich habe sogar schon mal im Podcast gesprochen, also angenommen, du müsstest predigen oder wolltest predigen, wo würde denn dein Schwerpunkt sein in diesem Text?
Ich denke, mein Schwerpunkt würde dabei liegen, dass, ja, ich glaube vielleicht das, wo ich angedockt bin, direkt zu Beginn, dass ich da vielleicht nochmal den Fokus drauf lege, das hast du ja jetzt gerade auch nochmal gesagt, dass Gott ein Gott ist, der mich sieht und der alle Seiten von mir auch kennt, der sowieso schon längst weiß, was in mir vorgeht und was ich überlege und was ich tun will. Und ich bin absolut überzeugt vom freien Willen und dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und trotzdem glaube ich auch, dass Gott auch schon längst weiß, wie meine Zukunft aussehen wird.
Oder vielleicht aussehen kann.
Oder aussehen kann, ja. Ja, genau, das ist halt so diese Spannung, ne, zwischen freier Entscheidung und dem allmächtigen Gott, der, ja, glaube ich, schon auch einen Plan für mich hat, wo ich ja aber trotzdem selber entscheiden kann.
Folge ich dem?
Genau.
Mhm.
Und wie folge ich dem auch? Es gibt ja da mit Sicherheit verschiedene Wege, wie man auch an ein Ziel kommen kann.
Mhm.
Und ich denke, das wäre vielleicht so mein Fokus, da auch zu sagen, dass Gott der ist, der war, der ist und der sein wird. Und dass das, also das, ich glaube, diesen Moment hatte ich schon mal vor ein paar Jahren durch eine andere Predigt. Das war für mich irgendwie total tröstlich, dass ich weiß, dass Gott in aller Zeit schon da ist und da war und da sein wird.
Mhm.
und dass ich irgendwie da auch drin geborgen bin. Und das gibt mir total viel Sicherheit. Und dass ich auch in dieser Sicherheit mich auch auf ihn stützen kann irgendwie. Das ist jetzt gerade noch sehr grob, aber...
Ja, ist ja noch ein bisschen hin, ne? Ja. Heute ist ja erst, heute ist übrigens Heiligabend, also einfach so just saying, ne?
Ja, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Ja, aber es, warte mal, es erscheint am 2. Januar, also wünschen frohe Weihnachten gehabt zu haben.
Ja.
Naja, also genau, für mich ist es, das finde ich ganz, ganz spannend, gerade dass du es auch nochmal mit der Jahreslosung eben auch nochmal verknüpft hast. Ich glaube nämlich, also die Jahreslosung bezieht sich auf die Geschichte von Hagar, ne, der ägyptischen Magd, der Sarai, die ja, also ich rede jetzt von Sarai, die ja irgendwie keinen Bock mehr hatte zu warten, die sehr ungeduldig war und ihrem Mann die Hagar zuführt. Mhm. Total übergriffig, total missbräuchlich, aber damals halt normal. Nur weil es damals normal war, muss es heute nicht richtig sein. Mich ärgert diese Geschichte zunehmend, je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich mich auch versuche, mit der Hagar zu identifizieren. So, aber das war am Rand. Und Hagar läuft ja weg, und das ist ja der Kontext der Jahreslosung. Hagar läuft weg, weil sie die Misshandlung und die Demütigung durch ihre Herren nicht mehr aushält. Und dann kommt der Engel Gottes zu ihr und versorgt sie und spricht ihr zu, du wirst zahlreich werden, dein Sohn wird auch sozusagen der Ahnherr eines großen Volkes sein. Er wird unruhig sein, er wird umherziehen und so weiter, alles klar, aber es gibt eine echte Zusage und dann die Aufforderung, geh zurück in deine Situation, aus der du gekommen bist. Also lauf nicht fort. Und wenn ich überlege, dass Gott derjenige ist, dass Gott derjenige ist, der sich in Jesus zeigt, der sich in Jesus offenbart, der immer schon war, der jetzt ist und der in Zukunft auch sein wird und der eben auch diesen auch schwere Wege mit mir geht, zurück in die Situation, die mich auch knechtet, weil manche Situationen ausgehalten, nicht alles, also nicht falsch verstehen, aber es gibt Situationen, die müssen ausgehalten und durchstanden werden, damit daraus was Gutes werden kann. Hm. Hagar wäre in der Wüste elendig verhungert, ja. Na klar, hätte Gott sie auch zu Ende versorgen können, bis das Kind auf die Welt kommt und sie versorgen können, bis das Kind groß genug ist, die Mutter zu versorgen. Aber ich meine, am Ende ist es so, weil Hagar gehorsam ist und zurückgeht, deswegen wird daraus eben auch ein großes Volk, das Brudervolk des Isaak, das Volk Ismael nämlich. Und das ist ja da liegt ja großer Segen drauf und das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Also das, ich glaube, wenn ich predigen würde, ich werde predigen. Stimmt, ich werde predigen. Dann werde ich wohl die Jahreslosung mit diesem Vers 30 verknüpfen. Das finde ich nämlich wirklich einen spannenden Gedanken, da danke ich dir für. Und ich werde auf jeden Fall darauf hinweisen, also ich werde wahrscheinlich die Gemeinde ermutigen, dass wir uns an unsere eigenen Taufen erinnern. Meine Taufe wird im nächsten Jahr, jetzt müsste ich rechnen, 33 Jahre zurückliegen. Kann das sein? Ja, es ist wahr. Ach ja, also 33 Jahre zurückliegen, und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, immer wieder mal sich an seine Taufe zu erinnern, auch um sich zu vergegenwärtigen. Ich bin getauft auf seinen Namen und er ist es, der mir den Heiligen Geist schenkt, der mich mit dem Heiligen Geist tauft. Also das will ich schon auch deutlich machen, und dass die Taufe auf den Namen des Lammes Gottes, dass die Sünde der Welt trägt. Und ich finde dieses Tragen, glaube ich, wirklich elementar. Da werde ich erst nochmal auch im griechischen Text gucken, das habe ich jetzt nicht gemacht, was da jetzt tatsächlich steht. Aber dass die Sünde der Welt trägt, also sozusagen meine Last trägt, meine Entfernung von Gott trägt, dass darauf auf den Namen dieses Lammes getauft zu sein, das ist schon zukunftsträchtig. Das finde ich richtig cool. Ja, die letzte Frage, die ich noch habe, ist, was ist das Evangelium?
Naja, an sich ist ja gleich der erste Vers, ne, dass Jesus die Sünde der Welt trägt oder die Sünde der Welt wegnimmt. Mhm. Dass sozusagen auch hier wieder, auch vielleicht mit diesem zeitlichen Aspekt von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dass Jesus schon längst auch für meine Sünden, also dass meine Sünden schon längst auch weggenommen sind.
Ja,
und ganz nicht genau. Erst in der Zukunft weggenommen werden, nachdem ich
irgendwas geleistet
genau,
habe.
Genau, oder nachdem ich toll gebetet habe oder auf den Knien lag und geweint habe oder so, sondern die sind schon längst weggenommen und deswegen bin ich schon längst befreit von dieser Last auch. Ja, aus der Vergangenheit und auch alles Zukünftige, von dem bin ich auch schon befreit. Das ist die großartige Nachricht, finde ich, dass, ja, auch jetzt an Weihnachten, das passt eigentlich gerade voll gut, finde ich, dass heute Heiligabend ist, der Tag, an dem wir sozusagen feiern oder daran denken, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und dass Gottes Gnade so groß war und seine Liebe so groß und unendlich, dass er seinen Sohn geschickt hat. Das feiern wir einmal an Heiligabend und das ist sozusagen hier auch wieder, Jesus kommt an sozusagen, er kommt zu Johannes, er kommt zu Johannes, genau, also das ist vielleicht so, ja, die Erlösung der Welt, Gottes Liebe, die unendlich ist und bedingungslos.
Ja, bedingungslos vor allem, ne? Das stimmt. Ich möchte vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, welche Lesungstexte oder auch Texte, die uns den Predigtext nochmal erschließen können, vorgesehen sind für den ersten Sonntag nach Epiphanias. Da ist einmal Jesaja 42, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Das ist sozusagen die Aussage, ne, wer da kommt. Und dann Psalm 89 ist der Wochenpsalm, ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich. Und gerade dieses Gnade, ne, Gnade ist ja, und das macht ja Gnade eben aus, ist ja unbedingt, ohne dass ich was dafür leisten kann und muss, sondern es ist wirklich etwas, was mir geschenkt ist. Und das finde ich, glaube ich, sehr wichtig zu betonen. In der Leistungsgesellschaft, in der wir leben, ist es nämlich überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir Gnade erleben. Das haben wir auch bei uns in der Familie, das diskutieren wir das ja gerade sehr, sehr stark, was es bedeutet für Schüler und Schülerinnen heutzutage zur Schule zu gehen, das Leistungsprinzip, dass viele SchülerInnen sehr allein gelassen werden und leisten müssen und gar keine Freizeit mehr haben. Und das ist aber, und dann, wenn du da hineingesagt bekommst, die Gnade Gottes, die Liebe Gottes trägt deine Last, ja, das finde ich schon, das ist tatsächlich Evangelium pur. Genau. Ich glaube nochmal, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das Lamm, das Passalamm, ein Gemeinschaftsopfer ist, das Gemeinschaft stiftet, und das, finde ich, ist auch die Taufe stiftet der Gemeinschaft, und da, finde ich, da bindet sich der Sack wieder zu. Also wenn ihr, liebe HörerInnen, darüber predigt, vielleicht findet ihr auch den Gedanken des Gemeinschaftsopfers, dass die Gottesentfernung trägt. Interessant. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Das war stark. Ich danke dir sehr. Ich glaube, dass auch Lea da sehr dankbar ist, dass du eingesprungen bist. Wie gut, dass du hier bist. Wir wünschen euch einen gelingenden Start ins neue Jahr. Wir wünschen euch, dass Gottes Segen mit euch ist, dass ihr das so erfahrt, dass Gott der Gott ist, der euch sieht, der dich sieht, der mich sieht, und dass er die Entfernung, die Fremdheit längst aufgehoben und längst getragen hat. Alles Gute, alles Liebe euch. Und bis zum nächsten Mal, mit dir bestimmt auch. Ich könnte mir gut vorstellen, mit dir wieder eine Folge aufzunehmen, meine liebe Tochter. Und ja, alles Liebe.
Ja, immer wieder gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.